Markus 9, Vers 14. Es ist erstaunlich, wie dieses Evangelium uns beschenkt. Wir hatten das letzte Mal, wie Jesus aus der unsichtbaren, unsichtbaren Welt von Mose und Elia diese Begegnung hat, wie diese drei Jünger daran teilhaben dürfen und das entdecken dürfen. Und nun kommen sie wieder von diesem Berg der Verklärung herunter. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn, und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn, und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu Jesus, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag wie tot, sodass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Der Kontrast war so unheimlich. Die drei Jünger hatten eben noch diese ganz große Begegnung gehabt mit dieser überirdischen Wirklichkeit. Es ist ja vor unserem Auge immer wieder nicht sichtbar, und doch wissen wir, dass jetzt Gott, der Herr, mit den himmlischen Heerscharen um uns her ist. Wir haben ja immer den verkürzten Blick. Wir sehen nur die irdischen Dinge und meinen, das sei das Letzte. Dabei umgibt uns die Welt Gottes. Direkt auf Tuchfühlung. Wir können nicht hineinfassen. Doch ist es da, was Gott uns vielfach versprochen hat. Die drei Jünger waren überwältigt, da wollen wir bleiben, in diesem Lichtglanz der himmlischen Herrlichkeit. Der Himmel ist da, der Himmel ist offen. Und plötzlich ist alles wieder weg. Und sie sehen bloß noch diese Welt und sind sofort konfrontiert mit einer unbeschreiblichen Not. Ein Vater bringt seinen Sohn her. Wenn sie in ihrer Familie solche schweren Nöte haben, dann wissen sie, wie das ist. Wenn man Tag für Tag hofft und betet und wartet und sich sehnt und immer wieder Linderung erhofft, Es ist ja immer merkwürdig, dass bei Jesus eigentlich das ganz besonders in das Blickfeld rückt. Wir haben uns angewöhnt, die Welt anders zu sehen. Wir sehen die Welt von ihrem technischen Fortschritt und wir sehen die Welt in der Frühlingspracht mit der Schönheit. Und die Kranken, die kann man ja zum Beispiel ausblenden. Die Verzweifelten oder wir hören nicht drauf, was die Menschen um uns her bewegt. Bei Jesus ist das anders. Da kommt es immer ans Licht, was an grauenvollem Leiden da ist. Bei Jesus ist das nie verborgen. Jesus kennt das, sucht das, weil ihn die Menschen drücken. Das heißt, es jammert ihn. Er hat Mitleid mit ihnen. Es zieht ihn wie ein Magnet zu diesen Menschen hin mit ihrer Not. Wir haben Schwierigkeiten, weil wir oft das gar nicht tragen können. Wir flüchten oft, aber wir brauchen lang, bis wir zu Menschen hingehen, die leiden. Ist immer wieder auch bedrückend. Wir haben oft keine Zeit, wenn andere uns was erzählen. Und bei Jesus ist es ganz anders. Er geht auf diese Menschen zu und sieht das. Und deshalb kommt es zu diesem großen Kontrast. Und eine große Menschenmenge läuft zusammen. Das war also vermutlich in einem Gebiet, wo viele Menschen wohnten. Und es gibt dort einen Streit, weil diese Leute erwarten, dass die Jünger Jesu doch in dieser großen Not helfen können und sie sind ohnmächtig. Und das ist jetzt mein erster Punkt, über den ich mit Ihnen nachdenken will. Das ist ein großes Problem. Die Jünger waren eigentlich ganz patente Leute, sie waren begabte Leute, aber wie sie mit Jesus ziehen, werden an sie Wünsche herangetragen und die können sie nicht befriedigen. Und das gibt Ärger, das gibt Streit. Die Leute kommen und sagen, wir haben eigentlich gemeint, deine Jünger könnten auch was tun angesichts der Noten, die versagen. Die sind ohnmächtig. Ja, was sollen die auch können? Das ist die Not, die ganz besonders uns betrifft. Sie können sich umhorchen, wo Sie wollen. Die meisten Leute können Geschichten erzählen von Enttäuschung mit Christen. Dass Leute erzählen und sagen, ich habe ja auch einmal gehofft und ich habe ja auch einmal gebetet und ich habe ja auch mal gewartet und dann habe ich gemerkt, da ist auch nichts los. Vergesse nicht, wie einmal vor vielen Jahren ein Mann mich nach dem Gottesdienst ansprach und sagte, oh, wissen Sie, so ein bisschen wehmütig für mich. Ich bin im großen Stuttgarter Betrieb als Betriebsleiter. Ich bin heute in der Kirche gewesen, denn ich habe mich entschlossen, aus der Kirche auszutreten. Es bedeutet mir nichts und ich wollte einfach nochmal so drin sitzen, so ein Stück meines Lebens, das ich hier verabschiede. Und er hat auch nichts gefunden. Er war enttäuscht bestimmt von dem, was er dort im Gottesdienst erlebt hat. Und das geht mir immer nach, wenn ich so denke, wie Menschen etwas erwarten und dann sehen sie bloß Gesichter, Menschen, andere, an denen sie sich vielleicht ärgern. Die Enttäuschung an den Jüngern Jesu ist sehr groß. Und die Leute sagen richtig, die machen große Sprüche und können nichts vermitteln. Ist auch ganz gut, wenn man sich das bewusst macht. Wir können nicht viel. Was können wir schon tun? Den Jüngern wurde es erst richtig bewusst, dass sie Versager sind und ohnmächtig sind, wie sie in dieser Situation waren, wie der Vater mit seiner großen Erwartung kam und er dachte, die können helfen und die können eben nicht helfen. Und zu unserer Zeit, in unseren Tagen, ist die Enttäuschung an den Christen noch besonders groß, wenn man dran denkt, was wollen die Leute von den Christen? Was sollen die Christen ihnen geben? Die Leute können ihr Leben gut gestalten ohne Christentum, ohne Kirche, ohne Frömmigkeit. Und die Ohnmacht der Kirche ist so offensichtlich. Ich finde es oft noch am blamabelsten, wenn die Kirche meint, sie sei der Friedensstifter, obwohl es doch in den Kirchen gar nicht so friedlich zugeht. Und was soll denn dort noch geschehen? Was wollen denn die Christen dieser Welt vermitteln? Diese Situation, wo der Vater dort kommt und seine ganze Not herausbringt, das ist so wunderbar. Und vielleicht hilft uns das erst wieder einmal zu sehen. Menschen mit ihrer Not, die wollen Hilfe haben. Und was können wir denn geben? Wir können keine Sozialmittel verteilen, wir können keine Lösungen anbieten für die Probleme, die die Menschen haben. Wir können auch nicht die ideale Gemeinschaft anbieten. Es ist auch schwierig, weil den Leuten versprechen, kommen zu uns. Bei uns geht's ganz besonders schön her. Ich weiß nicht, ob das schön ist oder wie. Die Menschen sind enttäuscht aus dieser Sache. Und es geht um einen großen Kampf. Und das ist so schön in dieser Geschichte, dass das herauskommt. Es geht um einen großen Kampf. In dieser Welt herrschen dunkle, böse Mächte. Man könnte ja meinen und sagt, das ist einfach die Form einer Epilepsie, aber es ist in diesem Bibelbericht ganz deutlich gesagt, es geht nicht bloß um eine Krankheit, sondern hinter dieser Krankheit steht eine zerstörerische Macht. Ein Mensch ist gebunden, ein sprachloser Geist, also der macht diesen jungen Kerl stumm. Wir lächeln ja über diese biblischen Worte manchmal und meinen, was ist das für eine altertümliche Vorstellung mit diesen dämonischen Mächten? Mich hat das so komisch berührt, wo vor ein paar Tagen bei mir im Briefkasten das Heftle drin lag, dass ich da für 280 Mark in der Schweiz für 3 Monate magnetische Felder bestellen kann, die mich beeinflussen, dass man selbst für Menschen, die nichts davon wissen, das bestellen kann. Das mag noch geschäftstüchtig sein, aber sie wissen natürlich, dass diese Mächte unsere Welt bestimmen. Unheimliche, dunkle Mächte. Warum gelingt es keinem Politiker, in den jugoslawischen Unruhen Frieden zu stiften? Warum gelingt es nicht, in Nahost Frieden zu schaffen? Warum gelingt es nicht in Ruanda? Ich habe das von vielen Leuten immer wieder gehört, die im Dritten Reich mutig bekannt haben und versucht haben anzugehen, dass sie sagen, es sind unheimliche Finsternismächte, wo man nur bekennen kann und untergehen. Und diese Mächte kennen sie, wenn sie sehen, wie Menschen mitgerissen werden und in den Abgrund fallen, wenn wir sehen, wie heute eine junge Generation kaputt geht an Dingen. Vor ein paar Tagen sagte mir ein Vater, mein 16-jähriger Sohn hat nicht mal Hauptschulabschluss gemacht und der rutscht jetzt hinein in die ganzen zerstörerischen Drogen und er selber ist Arzt und gläubiger Christ. So ein junger Kerl und kann ihn nicht halten, hat nie auch den Zugang zu unseren Jugendgruppen gefunden. Wenn man das alles sieht, was sind das für Dinge? Und sie sehen es selber in ihrem Leben. Wir meinen immer wieder, das sind irgendwelche seelischen Fehlentwicklungen. Wir dürfen Gott um seinen Schutz bitten vor diesen Mächten. Und es ist auch in den Briefen des Paulus sehr viel davon gesprochen worden, auch nicht bloß in den Evangelien, von diesen Mächten, gegen die wir ankämpfen müssen, und wir wissen ja ganz genau, wenn diese unheimlichen Mächte in unserem Leben losgelassen sind, dass wir wehrlos ihnen folgen. Man kann nur um die Güte und seine Liebe Gottes bitten, dass er sagt, Herr, bewahre mich. Und wir dürfen auch für unsere Angehörigen bitten und für unsere Freunde. Ich habe immer noch den Eindruck, dass in unserem Land noch die Gebete der Gläubigen wirksam sind, dass noch nicht all diese unheimlichen Zerstörungsmächte offen wieder da sind. Unsere lieben Wagners, die wissen es aus ihrer Indianerarbeit, wie das ist, wenn diese dunklen Mächte überall am Wirken sind. Und da ist es die Frage, was können denn die Christen eigentlich, was können sie denn machen dagegen? Und so kommt der Vater da her und nennt das alles ganz offen ohnmächtig, ist unsere Situation, wir können nicht viel. Wir sind selber gefährdete Leute. Wir wissen es, dass die Christen ganz besonders vielleicht gefährdet sind, von bösen Mächten besetzt zu werden. Es fängt wahrscheinlich immer am meisten dort an, wo Gott eigentlich Fuß fassen will, dass sich's am schlimmsten entwickelt. Der Vater schildert ganz kurz die Not mit seinem Sohn. mit dieser Krankheit, wie dieses arme Kind auf dem Boden liegt. Es ist ja merkwürdig, dass die Krankheiten überhaupt nicht bloß ein Defekt unseres Körpers sind. Das wäre ganz einfach eigentlich noch, wenn man einfach sagt, das ist aber irgendwas, was nicht funktioniert. Sondern mit den Krankheiten kommen eben immer auch in unser Leben die großen Anfechtungen. Und Krankenzeiten sind auch Zeiten, die uns ganz besonders auch in unserer Liebe zu Gott ganz besonders herausfordern. Wie viele Leute werden bitter und voll Hass in der Krankheit? Man kann ja froh sein, solange man noch fit ist und gesund ist. Es ist ganz wichtig, dass wir auch um die Kranken uns kümmern. Das ist ein uralter Dienst gewesen, den Christen gemacht haben, von den ersten Christen, um die Kranken sich zu kümmern. Ich weiß, wie jetzt Ihre Fragen immer ganz schnell drauf hingehen. Und die sagen, ja, wie ist es, darf ich Wunder bitten? Ja. Also ich weiß nicht, wie Sie Wunder erleben. Ich erlebe viel, viel Wunder. Wir haben gestern Abend im Kirchengemeinderat gesagt, wir haben uns nicht vorstellen können, dass die Sorgen und Ängste, die uns am Jahresanfang so erschüttert haben, Gott so weit von uns einmal aufschiebt, dass wir wieder richtig atmen können und befreit sind. Das ist ein Wunder unseres Herrn, der herrscht im Himmel und der die Dinge lenkt. Auch da, wo wir menschlich nichts erreichen können. Wir sind überzeugt, dass Gott auch die große Weltpolitik lenkt. Und wir erleben das bis hinein in die Krankheitsmächte. Also das könnte ich überhaupt nicht glauben, wenn Sie sagen, Sie hätten das noch nicht erfahren. Dass wir heute Abend da sind, dass wir gesund sind, ist doch eine Frucht so vieler Gebete. Sie beten doch sehr viel um Hilfe und um Rettung und um Beistand. Und dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Was haben wir das in schlimmen Situationen erfahren? Aber Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Das ist ganz wichtig. Aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Bloß, mir geht es jetzt heute Abend einmal darum, wie Jesus an dieser Stelle sagt, die Hauptnot liegt doch darin, dass kein Glauben da ist. Er redet vom ungläubigen Geschlecht. Und dann fordert Jesus diesen Mann wieder auf, wenn du glauben könntest. Daraus ist ja, ich will es eigentlich im Grunde immer gar nicht, diesen dummen Satz gar nicht erwähnen, das ist immer blöd, weil er dann einem Kopf drin sitzt, man kriegt ihn nicht mehr raus. Die fixe Idee, wenn man an etwas glaube, dann würde man das positiv beeinflussen können. Das meint doch Jesus nicht. Wenn Sie das können, dann gucken Sie Ihren Geldbeutel an und wünschen sich viel drüber. Und wenn das wirklich wirkt, dass er dann voller ist. Ich halte von dem nichts, nicht mein Glaube ist es, sonst geht um was ganz anderes. Und das ist ja vielleicht das Missverständliche, wenn man das ein bisschen verkürzt sagt. Das meint ja Jesus gar nicht. Sondern was meint Jesus mit Glauben? Jetzt denken Sie mal an den Abraham. Was war Glauben beim Abraham? Ein Mann, der sich ganz dem Befehl Gottes unterstellt und ihm folgt. Können wir es gleich so sagen, der lebt in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes, in der unsichtbaren Welt. Das, was gerade noch bei der Verklärungsgeschichte da war. Wenn du diese Verbindung mit Gott hättest, dieses Vertrauen, diese Nähe Gottes suchen würdest, du musst dein Verhältnis mit Gott in Ordnung bringen. In diesem Wort Glauben steckt eben das drin, dass Gott Menschen ruft und ich antworte mit dem Vertrauen. Nicht irgendetwas, was ich positiv beeinflussen will, sondern Gott ruft mich und ich gehorche ihm. Deshalb ist das Wort Glauben, und das kann man nur immer und immer wieder tun, in der Urbedeutung, in der biblischen Bedeutung, hat ja immer zwei Teile. Das eine ist das Vertrauen einer Person gegenüber, Vertrauen schenken. Für mich das schönste Beispiel immer wieder in der menschlichen Liebe. Zwei Menschen lieben sich und sie vertrauen einander, die gucken einander an und du, ich vertraue dir. Das Verhältnis mit Gott ist ein persönliches Vertrauensverhältnis. Ich gucke auf ihn und vertraue ihm. Und das andere, das ganz stark in der Bibel immer wieder vorkommt, aus vielen Geschichten kann man es Ihnen zeigen, der Gehorsam. Glauben ist ein Gehorsam, das ist beim Abraham das Entscheidende gewesen, es war bei Mose das Entscheidende, sind gewandert, das sind die Aussätzigen, die zum Priester gehen und sich dort zeigen, oder Römerbrief, Kapitel 1, Vers 5, dass Paulus sagt, ich möchte den Glaubensgehorsam aufrichten. Den Glaubensgehorsam. So, das Wort ist interessant. Vielleicht hört man das bei uns dann gar nicht mehr. Ich möchte heute Abend ganz stark betonen, Glauben ist die Vertrauens-Liebesbeziehung zum ewigen Gott und auf der anderen Seite der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Darum geht es in diesem Wort um viel, viel mehr. Wenn du dieses Vertrauen hast, diesen Gehorsam des Glaubens, lieber Mann, dann steht dir eine ganz neue Welt offen. Und sie dürfen es genauso sehen, und das ist der Dienst, den wir tun, wenn wir Kranke besuchen, dass wir sie aufrichten und sagen, du, siehst du das, merkst du das, dass Jesus bei dir ist, auch im Finsteren, da merkst du das, dass er dich sucht, dass du nicht allein gelassen bist, dass du mit ihm jetzt Erfahrungen machen kannst, dass er zu dir redet. Du bist nicht allein mit deiner Not. Es ist ganz wunderbar, dass Jesus an dieser Stelle ein klares Wunderzeichen getan hat. Und es ist Jesus auch ein kleines, das auch durch machtvolle Zeichen, Wunderzeichen zu demonstrieren. Aber das ganz Entscheidende ist doch in der Geschichte, dass Jesus ihm sagt, du, da ist eine Welt um dich her und zu der musst du Verbindung haben. Du musst zu dieser Welt dich ausstrecken. Jesus macht Mut, diesem Mann. Und sagt, wenn du glauben kannst, wenn du vertrauen kannst, sind alle Dinge möglich. Also, um es nochmal vom Anfang herzuholen, wo ich gesagt habe, unsere Ohnmacht wird auf Schritt und Tritt deutlich. Deshalb ist auch jetzt nochmal ganz klar, das Einzige, was wir den Leuten sagen können, ist, dass wir sagen, ich möchte dich zu Jesus führen. Es ist gut, dass Jesus uns immer wieder auch in diesen Pleiten, in diesen Niederlagen sitzen lässt. Das treibt uns immer wieder dorthin, dass wir die Menschen zu Jesus weisen und sagen, zu dem müsst ihr kommen. Über Pfarrer kann man sich grün und blau ärgern, über Kirche kann man sich ärgern, über Christen kann man sich ärgern. Aber wir wollen Menschen sagen, Jesus ist der, der Macht hat. Jesus ist der, der den Schlüssel zu deinem Leben hat. Wir können das nur erzählen von dem, was wir selber erfahren haben. Dieser Mann war ja erstaunlich ehrlich. Indem er sagt, ja, ich würde gar nicht glauben, ich kann nicht glauben. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. In jedem Herzen, jedem Kopf ist Zweifel drin. Drückt der Mann super aus und sagt, bei mir ist das so nah beieinander. Ich will ja glauben und immer wieder ist bei mir genauso diese Stimme da, die zweifelt. Aber was aus diesem Wort dieses Mannes kommt und auch aus der Antwort, die Jesus gibt, ich darf nicht im Zweifel stehen bleiben. Das ist eigentlich heute so notvoll, dass man den Zweifel so in die Mitte rückt und so wichtig nimmt. Im Zweifel kann ich nichts erkennen. Im Zweifel bleibe ich ausgeschlossen. Im Zweifel bin ich auf Distanz. Kann ich nicht glauben. Das ist ganz ferne. Und darum sagt Jesus zu ihm, du musst glauben. Du musst Klarheit schaffen. Ich möchte das nochmal kurz erklären, warum der Zweifel so tödlich ist. Und das meint einer und sagt, ja, ich habe bloß Zweifel. Jeder Mensch hat Zweifel. Es ist eine kritische Lage ihres Lebens, ob sie bei ihrem Zweifel bleiben. Denn der Zweifel ist letztlich etwas, wo ich mich in die Mitte setze und sage, also ich, okay, ich bin. Und alles andere bezweifle ich um mich herum. Das ist letztlich ein maßloser Egoismus. Und deshalb ist mal wichtig, dass ich mein Ich auch kritisch in Frage stelle. Bin ich überhaupt richtig mit meinem Zweifel? Der Unglaube nimmt sich so ungeheuer wichtig. Und das ist bei diesem Vater so schön, dass er seinen eigenen Unglauben in Frage stellt und auch vor Jesus offen bekennt. Der Unglauben ist ein falscher Glaube, ein verkehrter Glaube, ein Missglaube, ein Unsinnglaube. Und zum Unglauben gehört eine sehr große Selbstsicherheit. In unseren Tagen ist es immer schwierig, über den Zweifel zu reden, weil viele da ganz empfindlich sind. Viele meinen ja auch, nur wenn man zweifelt, könne man glauben. Das stimmt nicht. Es erschließt sich Jesus nur im Vertrauen. Sie wissen das, wie das ist, wenn man den ersten Schritt des Vertrauens geht. Wenn Sie das Wort lesen, wollen Sie das Jesus um die Ohren schlagen und sagen, Herr, ich gehe mal kritisch her. Die große Not der gegenwärtigen Theologie, ihre kritische Grundhaltung, die ihr den Zugang zum Glauben verschließt. Darum sagt das Jesus so ganz, ganz klar, du musst glauben. Und es gibt in der Bibel sehr, sehr viele schöne Beispiele, dass schon das kleinste Stückchen Glauben so groß ist, dass es die Welt bewegt. Jesus sagt an anderer Stelle, muss ich aufgeschrieben, wo ist es vom Senfkorn und so weiter, Senfkorn ist Matthäus 17, Vers 20, so ein kleines Körnlein von echtem Vertrauen zu Jesus, Gehorsam, versetzt Berge. Und deshalb hat Jesus auch so gelobt, wenn die Kinder glauben, ganz, ganz bloß ein wenig dieses ganz echte Vertrauen bewegt alles. Markus 11, 23, wenn wir da zwei Kapitel mal weitergehen. Wer zu diesem Berg spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Ja, was kann ich dann tun? Ja, aber es müsste immer wieder dran bleiben, dass für den Glaube das ganz wichtig ist. Der Gehorsam. Deshalb kann der Glaube keine Witze machen. Keine Späßchen. Das ist keine Sache für eine Clownerie oder für sonst, für Theaterspielen. Wenn Sie Dinge haben, die Sie im Gehorsam mit Gott wagen, weil Sie seinen Befehl hören, können Sie Dinge vollbringen, die größer sind als das Versetzen eines Berges. Und das ist ja in der Tat ein Geheimnis, wenn man das immer wieder in so Biografien liest, wie da Leute waren, die einfach im Gehorsam auf den Befehl Gottes gewagt haben und Gott vertraut haben, er wird mir die Mittel geben, versteht das nicht. Las neulich, war es in der Zeitung oder wo, ja, ist da so schön gekommen, die Geschichte von dem Kinderheim in Korntal, wie das der Hoffmann begonnen hat. Wieder mit nichts im Grund, aber im Vertrauen und im Gehorsam, dass Gott dieses Werk nicht scheitern lässt. Und gerade heute, wenn man so viel von Finanznöten spricht, ist das wieder wichtig, dass alle Glaubenswerke von Gott darin bestätigt wurden, wenn sie aus dem Glauben getan wurden. Und wie das, ja, viele Missionen im letzten Jahrhundert sich zum Kennzeichen gegeben haben, dass sie gesagt haben, wir werden nie über Geld reden. Die allergrößte Mission war die vom Hudson Taylor in China mit über 1000 Missionaren, die gesagt haben, wir werden nie über Geld gesprochen. Wir haben dieses Werk im Gehorsam gegen Gott begonnen und dann muss Gott sehen, wie er das macht. Es war besonders kühn, wenn dann die Steigerungen waren, dass sich die Zahl der Missionare innerhalb eines Jahres verdoppelt hat. Wie soll das gut gehen? Sie wissen das, wie schwache Leute es gewagt haben, Dienste zu tun. Das Beispiel von dem Herrn Schmidt, wo ich so gern nehme. Gott will es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Der da drüben in Bopfingen die Typhuskranken gepflegt hat als junger Mann. Alle anderen sind davongerannt. Er hat gesagt, das muss ich tun. Und wurde nicht krank. Das meint Jesus. Das, was ich im Befehl im Auftrag Gottes wage. Das muss gelingen. Und dann kann ich diesen Weg gehen. Also nicht, es geht nicht um Schaustücke. Man kann das jetzt so theoretisch diskutieren, um irgendwelche witzige Schaustücke. Da kann man also irgendwie jetzt nach Belieben über Gott verfügen. Um das geht es ja gerade nicht. Sondern wer Gott sich so unterstellt, wer Gott gehorcht, der kann in seinem Leben Großes erwarten und wagen. Jetzt ist ja die Frage, ist mein Leben und meine Aufgaben, die ich tue, sind die wirklich so mit Gott geklärt, dass ich unter seinem Segen stehe und in seinem Auftrag bin? Wir haben selber viele Dinge unternommen. Ich erinnere mich immer noch, wie wir da mit Bangen in die Straßeneinsätze gezogen sind und wie man beschenkt wurde jedes Mal von Gott, wie man wirklich wusste, man kann das nicht tun. Sie erleben es, wenn sie sich um andere kümmern und wenn sie Aufgaben wahrnehmen, dass der Glaube, dass ja, die Röhre wird, wo Gott seinen Segen durchgibt. Wir können Gott nicht manipulieren. Das soll auch nie so sein. Und wenn manchmal über den Glauben gesprochen wird, wie wenn das so ein Schwert wäre, mit dem man Gott treiben könnte und Gott zu irgendwas jagen könnte, das kann ja nicht sein. Aber es ist die Röhre, durch die Gott zu uns seinen Segen fließen lassen kann. Durch die er uns seine Kraft gibt, durch dieses Vertrauen, durch diesen Glauben. Und ich würde das jetzt so meinen, dass wir ganz wörtlich das nehmen dürfen für die Aufgaben, in denen wir stehen, für die Tage oder Jahre, die uns Gott noch mit unserer Lebenskraft schenkt. Herr, ich möchte etwas für dich tun. Ich möchte noch etwas wirken. Ich möchte die nächsten Wochen und Monate meines Lebens für dich gebrauchen. Ich bin gespannt, wo du mich gebrauchst. Ich finde es auch schön, wenn Leute in ihrem Ruhestand sagen, ich möchte noch mal was tun, ich möchte noch mal was wirken. Und Herr, jetzt gebrauche mich, ob ich anderen Menschen Freude mache, ob ich mich kümmere um andere. Aber ich will ihnen etwas weiterbringen von der Welt Gottes und ich will etwas mitwirken, damit diese unheimlichen dunklen Mächte weichen müssen und das Segen geschehen kann in unserer Welt. Jesus hat dieses getan, er hat dieses befreiende Wunder ausgelöst, er hat diesen Befehl gesprochen und diese Krankheitsmächte sind gewichen. Und jetzt, das Kind liegt wie tot da, Jesus richtet es auf, er hat Lebenskräfte. Und die Jünger haben dann, wie sie wieder allein waren, zu Jesus gesagt, warum konnten wir das nicht tun? Wir würden auch gerne vollmächtig sein. Das Wort ist ein biblisches Wort, Vollmacht haben. Das ist ganz entscheidend wichtig. Das liegt an nichts Äußerem, das verfügen wir auch nicht. Wie können wir das auch so haben, dass wir so etwas bewirken können? Das ist ganz wichtig, man kann das nicht in Kursen erlernen. Man kann es nicht trainieren. Jesus nennt Beten und Fasten. Was ist Beten? Du kannst nur drum bitten. Und wer bittet, der empfängt. Und was ist Fasten? Das ist auch wieder menschliche Schwäche. Ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass wir die Fastenbräuche unbedingt wieder einführen müssen. Ich habe großen Respekt. Wir hatten einen orthodoxen Gast da in der Passionszeit und es hat mir Eindruck gemacht, wie da fast nichts mehr aufs Brot kommt, weil man die orthodoxen Fastengeboten richtig einhält. Aber trotzdem meine ich, unsere evangelische Freiheit ist auch was Schönes, Befreiendes. Aber Jesus meint dies in dieser menschlichen Schwäche. Nicht, dass wir meinen, wir müssen viel irdische Mittel herbringen. Gott will uns segnen, so wie er die Jünger segnet, wenn sie beten. Es kommt nur aus der Wunderkraft Jesu. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie vollmächtig wirken können, was können Sie tun? Beten. Es geht nur durchs Gebet. Auch die großen Wunder in unseren Tagen. Es geschehen gewaltige Dinge durch Sie hindurch. Und wir brauchen gar keine Kraftmittel. Das meint Fasten. Durch menschliche Schwäche. Und steh zu deiner Schwäche. Steh zu deiner Abhängigkeit und darfst diese großen Wunder Gottes erleben. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Wir haben in unseren Tagen so viel Zeichen von Ohnmacht bei den Christen, aber wir haben auch herrliche Zeichen von Vollmacht. Wir haben auch wunderbare Zeichen von Menschen, die auch selbst das vom Herrn auf ins Leben gelegt haben, mit Kranken zu beten und sie zu heilen. Wer mal nach Männedorf kommt und die Geschichte der, wie heißt die Kaiser Trudel dort liest, hört nochmal, auch der Elias Schrenk ist ja geheilt worden durch sie. Es sind ja sehr viele Menschen, die das erzählen, aber war bei der Frau immer entscheidend, Seelsorge und die Fürbitte. Gott hat mächtig gewirkt. Wir dürfen in vielen Dingen auch heute das erwarten. Wir sollten mutiger sein, wo sich auch in unserer Nähe die dunklen Mächte Satans aufbäumen. Das tun wir ja, indem wir viele Nöte mittragen, auch die sie haben, die auf ihre, in ihrem Leben drin sind, wo wir Gott bitten, Herr, lass doch deinen Sieg hier noch sichtbar werden. Und wir erleben Gewaltiges, wie Gott auch in unseren Tagen befreiend und heilend wirkt. Vollmacht gibt er ihnen. Bloß beten, fasten, schwach sein und auf den Herrn blicken. Und mein Vertrauen, mein Glaubensgehorsam darf das erleben.